Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an diesem Sonntag auf der Frankfurter Buchmesse. Und ich freue mich sehr, dass Jens Bistke jetzt bei uns ist. Er ist Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, schreibt fürs Feuilleton, ist Autor vieler hochbeachteter Bücher und vor allem ist er ein ausgesprochener Berlin-Fan. Fasziniert von Berlin sind Sie und Sie haben Ihr jüngstes Werk mitgebracht, eindrucksvoll, umfangreich und umfassend. Und es heißt Berlin, Biografie einer großen Stadt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, guten Tag.
Vor Gott sind eigentlich alle Menschen Berliner. Das hat Theodor Fontane gesagt. Und Sie haben dieses Zitat sicherlich nicht zufällig an den Anfang Ihres Buches gestellt. Was ist denn das Berlinerische in den Menschen und wann haben Sie begonnen, sich berlinerisch zu fühlen?
Ich wohne jetzt über 4 Jahrzehnte in Berlin und ja, spätestens seit den 80er Jahren fühle ich mich als Berliner. Es ist ganz interessant, man konnte immer Berliner werden. Die Bindung ans Landsmannschaftliche, ans Regionale, die ist in dieser Großstadt viel geringer als in anderen Großstädten, sagt man etwa in Hamburg oder in München. Zuwanderer haben immer eine entscheidende Rolle in der Geschichte Berlins gespielt, auf sehr unterschiedliche Weise. Was zeichnet die Berliner aus? Die Berliner zeichnet, sagt man, so eine gewisse Helligkeit aus, dass sie sehr schnell ein Urteil haben, sehr schnell denken, dass sie auch zur Besserwisserei neigen. Man sagt, dass man die Berliner schwer beeindrucken könne. Ich glaube, das stimmt. Nur ein Beispiel dafür, als 1991 in Bonn beschlossen wurde, dass die Hauptstadt nach Berlin umzieht. Da haben die Berliner gesagt, na klar, was sollen sie sonst machen? Welche andere deutsche Stadt soll Hauptstadt werden? Aber als der Beschluss dann gefallen war, da blieb es relativ ruhig in der Stadt. Während in Bonn gab es große Aufregung. In Berlin hat man mal kurz auf dem Kudamm gehupt und das war's dann.
Und das war's. Zweifelnde Überlegenheit hat es Agathe Lasch genannt, die erste Professorin für Germanistik überhaupt in der Republik.
Ja, die erste Professorin für Germanistik. Ich habe ihr Buch sehr gerne gelesen. Sie hat in den 20er Jahren ein Buch über das Berlinische geschrieben, eine Sprachgeschichte, die aber nicht trocken linguistisch ist, sondern an der Sprache zeigt, wie die Stadtgesellschaft in Berlin zusammengekommen ist. Agathe Lasch ist dann deportiert worden und 42 im Transportzug nach Riga ums Leben gekommen, gestorben.
Auf dem Weg,
ne? Auf dem Weg, auf dem Transport. Diese zweifelnde Überlegenheit ist mir ganz wichtig, weil es heißt auf der einen Seite, dass die Berliner sich schon für was ganz Tolles halten und sich sehr Knorke finden. Aber auf der anderen Seite wissen die Berliner, dass daran so viel bei Licht besehen nicht dran ist.
Knorke, der Begriff hat es ja auch in den Rest der Republik geschafft. Ja. Ich habe in diesem Buch gelernt, das kommt von Knorr.
Ja, da kann man jetzt bei vielen einzelnen Wörtern nachschauen, wo die herkommen, vielen einzelnen Wendungen. Interessant ist, dass berlinische Wendungen auch in anderen Teilen der Republik inzwischen benutzt werden und dort ganz selbstverständlich sind.
Ich hatte das Gefühl, als ich das Buch gelesen habe, es umfasst ja wirklich die gesamte Geschichte Berlins, unserer heutigen Hauptstadt, dass Sie sich manchmal ein bisschen geärgert haben, dass man so ins Jetzige von Berlin guckt. Und Sie sagen, es gibt bestimmte Muster in Berlin, die haben sich eigentlich nie verändert. Also die Stadt war ein Sehnsuchtsort, die ihr Leben gern für Menschen, die ihr Leben gerne selbst definieren. Und Sie sagen, sie alle zusammen schaffen in ihrer Überforderung im Gegen- und Miteinander Großartiges. Und die Entwicklung der Stadt hatte immer etwas Kurzatmiges, war von Überforderung geprägt. Wann ist Ihnen das klar geworden oder wie sind Sie zu dieser These gekommen?
Na, ich habe geschaut in die Geschichte und habe mich immer gefragt, wovon redet man überhaupt, wenn man von Berlin redet? Meint man die Hauptstadt, also erst die Residenzstadt der preußischen Könige, vorher der brandenburgischen Kurfürsten? Meint man die Stadt, in der die Menschen leben? Meint man heute in der großen Stadt die Infrastruktur, Verkehrswege, Kanalisation, Stromnetz? Meint man das Image, das so eine Stadt hat? Es gibt ja sehr viele Geschichten und Bilder von und über Berlin. Und habe dann gesagt, das will ich alles irgendwie zusammenbringen und in diesem Buch erzählen. Überforderung, der Aufstieg und im Grunde beginnt mein Buch auch damit. Der Aufstieg beginnt in dem Moment, wo der große Kurfürst sagt, ja, ich habe da Territorien im Osten, Ostpreußen, ich habe Territorien im Westen, am Rhein, in der Mitte, das soll die Hauptstadt sein. Und nach dem 30-jährigen Krieg ist es ganz gut, wenn ich da eine Festung baue. Und dann wird eine Festung gebaut. Berlin hat damals etwa 8.000 bis 10.000 Einwohner. Und die bauen über Jahre so eine Festung. Sie kennen das von alten Stichen nach den neuesten französischen Mustern. Da ist Baulärm die ganze Zeit in der Stadt. Verbunden damit ist, dass das Militär nach Berlin kommt. Dann müssen die Bürger in Berlin das Militär verpflegen, müssen für Unterkunft sorgen, denn Kasernen gab es damals noch nicht. Die wohnten also bei den Bürgern. Und das passte ihnen alles nicht. Sie waren aber zu schwach nach dem 30-jährigen Krieg, um zu widersprechen. Und da ist mir dann klar geworden, das ist so ein Muster, das wir immer wieder haben, dass Berlin zwar klar seinen Aufstieg zu einer Stadt der großen Politik verdankt, aber von dieser großen Politik auch immer überfordert gewesen ist. In einem nächsten Schritt muss man dann aber sagen, interessanterweise hat sich dann in der Stadt immer so etwas wie eine relativ unabhängige Stadtgesellschaft entwickelt mit verschiedenen Milieus, die die Hauptstadtinfrastruktur genutzt haben, aber dann doch ihr eigenes Ding gemacht. Ob das die Aufklärer im 18. Jahrhundert waren, die Sozialdemokraten am Ende des 19. Jahrhunderts oder die Lebenskünstler in Berlin-West und Berlin-Ost.
Sie sprechen davon, dass Traumenergie die Berliner Geschichte geprägt hat. Auch wenn es um Projekterfindungen oder Projektbeschreibungen ging. Hatte Berlin immer was Visionäres? Und wie passt das zur Großbaustelle?
Gerade heute. Ja, Berlin hatte nicht immer was Visionäres, aber es gab immer Visionäre in Berlin. Es gab immer Leute, die gesagt haben, ja, wir fangen jetzt hier was ganz anderes an. Deswegen spielen lokale, regionale Traditionen dort nicht so eine Rolle. Da kommt halt Friedrich III., der schiefe Fritz, ich muss sie ein bisschen mit Hohenzollernnamen traktieren, weil die eine Zeit lang eine Rolle gespielt haben, der sich dann zum ersten König in Preußen krönt. Und der sagt, ja, ich baue jetzt hier Rom. Ich baue im Grunde eine Stadt, die mit Rom und Paris konkurrieren kann. Das ist, wenn man sich die Verhältnisse an der Spree anschaut, wenn man sich diese märkische Landschaft und die Kargheit anschaut, schon eine aberwitzige Idee.
Auch den morastigen Boden.
Auch den morastigen Boden. Und es sollte ein Riesenturm da stehen. Schlüter, der das Schloss projektiert hat, sollte einen Riesenmünzturm bauen. Der stürzt dann auch ein. Also zu diesen Visionären gehören dann immer auch Katastrophen dazu. Das sind ja Zwillinge, Visionen
Erfahrung
und Katastrophen.
Erfahrungen des Scheiterns.
Erfahrungen des Scheiterns. Dann kommt Mitte des 18. Jahrhunderts Friedrich der Große und sagt, ich mache jetzt hier Athen draus. Schon wieder haben sie ein neues Ziel, so ein Spree-Athen. Dann verliert Preußen gegen Napoleon, dann sagen die, jetzt müsst ihr werden wie Sparta. Und immer sollte Berlin irgendwas werden. Und Sie kennen das im Grunde auch, als die Mauer gefallen war, Gott sei Dank, und Berlin wieder zusammenwuchs, sollte Berlin auch wieder ganz schnell irgendwas werden. Werkstatt der Einheit, eine Brücke zwischen West und Ost, ein Laboratorium für das Neue. Es ist was ganz anderes geworden, aber was Interessantes. Und diese Spannungen interessieren mich zwischen diesen Visionen, die es da gibt, und dem, was tatsächlich geschieht.
Und die Stadt und die Berliner offensichtlich immer geprägt haben. Sie haben die Aufklärung schon angesprochen, wurde geprägt von Moses Mendelssohn, Lessing und Friedrich Nicolai. Sie nahmen sich die Gedankenfreiheit, haben Sie geschrieben. Und die Berliner Aufklärung war nicht nur mehrsprachig, sie hatte auch etwas Unternehmerisches.
Ja, das ist
was
mir.
Was kam da zusammen?
Das ist mir ganz wichtig. Heute beruft man sich viel auf Aufklärung, ohne sich genau vorzustellen, was das heißt. Im Grunde heißt Aufklärung dauerhaften Streit und Gezänk. Also das, was uns heute so ein bisschen nervt, Polarisierung und Widersprechen und scharfer Polemik, das gehört zur Aufklärung dazu. Und in Berlin treffen sich junge Leute, die was werden wollen, weil es einen jungen König gibt, Friedrich, der die Freigeister aus Frankreich importiert und sich ansonsten kaum interessiert, was die deutschen Denker, Schriftsteller dort treiben. Und es gibt im Unterschied zu vielen anderen Städten, die in der Aufklärung wichtig sind, in Berlin eins nicht, keine Universität. Berlin hat keine Universität und deswegen hat die Aufklärung im privaten Unternehmertum dort zunächst ihr Zentrum. Da ist Friedrich Nicolai die große Figur, der einen Verlag gründet, der Zeitschriften gründet und einer der wichtigsten Buchunternehmer am 18. Jahrhundert wird und das bis zu Beginn des 19. bleibt. Genauso können Sie das aber später sehen für andere Erfindungen. So eine Art Freundeskreis gründet da die Singakademie. Das ist der erste gemischte Chor der Welt, sagt man mir. Ich kenne mich jetzt in Chorgeschichte nicht so.
Ungemein fortschrittlich.
Kenne mich jetzt in Chorgeschichte nicht so aus. Aber das ist doch großartig. Da treffen sich Frauen und Männer zusammen und singen miteinander. Das ist damals, treten gemeinsam öffentlich auf. Ist damals was ungeheuer Neues. Dann entsteht in den jüdischen Familien, weil die Frauen dort selbstbewusst ihre Rolle im Leben einfordern, entstehen da Kreise der Geselligkeit, Freundeskreise, in denen sich sehr viele verschiedene Milieus treffen. Das hat die Leute immer überrascht. Da kommt dann ein Prinz aus dem Hause Hohenzollern und trifft sich mit einem Verleger, trifft sich mit Journalisten. Und dieser Prinz Louis Ferdinand sagte immer, ich gehe lieber vom Hof weg und gehe zur Rahl, da ist es nicht so langweilig.
Sie sprechen die jüdischen Familien an, die es in Berlin lange schwer hatten und erst sehr spät das Bürgerrecht bekommen haben. Es gab immer wieder auch Erscheinungen des gelehrten Antisemitismus, wie Sie es nennen. Was ist da genau passiert?
Das war mir ganz wichtig, beides zu erzählen. Berlin ist, wenn wir das als Beispiel nehmen für die jüdische Emanzipation, eine ganz wichtige Stadt, schon weil Moses Mendelssohn dort auch als Unternehmer gewirkt und geschrieben hat, der zum Vorbild für die emanzipierten Juden in Deutschland und weit darüber hinaus geworden ist. Auf der anderen Seite haben sie immer scharfen Antisemitismus. Es gibt einen Arzt, der durch Berlin geht und einen Versuch einer medizinischen Topographie Berlins schreibt. Und er sagt, in Berlin trinken die Juden nicht, trinken keinen Branntwein, deswegen leben sie länger. Warum? Weil sie in den Kneipen angepöbelt werden. Das ist dieselbe Zeit, die wir als hohe Zeit der Aufklärung feiern. Und so geht das weiter. Sie haben dann mit den Stein-Hardenbergschen Reformen die rechtliche Gleichstellung der Juden und zugleich treffen sich...
In welchem Jahr?
Das ist 1810. Okay. Und da treffen sich zur gleichen Zeit die Spitzenkräfte der Reform. Leute, die wir heute alle verehren. Schinkel ist dabei, wahrscheinlich hat auch Heinrich von Kleist mal vorbeigeschaut. Der Goethe-Freund und Chef der Singakademie Zelter ist dabei. Beuth, der Vater der preußischen Gewerbeförderung. Viele Leute, die treffen sich da und die beschließen eins, wir haben hier eine Tischgesellschaft und zwei Sachen sind verboten. Leute, die nicht in christlichem Glauben geboren sind und Frauen. Dass Frauen ausgeschlossen waren, ist fast zeittypisch. Ein ungeheurer Rückschritt damals ist es gewesen, dass man im Augenblick der bürgerlichen Gleichstellung sagt, getaufte Juden wollen wir nicht zulassen. Das wird ungeheuer diskutiert in der Stadt. Das führt dann zu Prügel- und Duellszenen. Das versuche ich zu erzählen im Detail im Buch. Mir ist es nur wichtig, immer beides zu bringen. Und das zieht sich durchs gesamte 19. Jahrhundert und auch durchs 20. Jahrhundert. Berlin hat relativ früh den Ruf, dass man dort die Gegensätze am besten beobachten kann, weil sie besonders scharf und stark ausgeprägt sind. Ich glaube, dass das bis heute zutrifft. Ich glaube, dass es zumindest für die Geschichte, die ich erzähle und das Buch hört, irgendwann im Frühjahr 2019 auf.
Also an der Schwelle zutrifft. Zur Zukunft.
Ja.
Die werden wir ja noch erleben.
Die ich natürlich nicht kenne.
Ja. Es ist ganz interessant, Sie beschreiben da ja bestimmte Strukturen, bestimmte Wechselwirkungen. Und manchmal hat man das Gefühl, das wird Ihnen ein bisschen unheimlich. Und dann sagen Sie, es gibt aber auch noch den Zufall.
Ja.
Und der Zufall ist wichtig und auch der Zufall schreibt Geschichte, vor allem in der Industrialisierung.
Der Zufall schreibt immer Geschichte. Der Zufall ist ja auch etwas, was uns sagt, dass wir Freiheit haben. Und der Zufall ist sowas wie der kleine Bruder der Vorsehung. Der führt im Grunde. Und wenn Sie sich angucken, es ist natürlich Zufall, dass jemand wie August Borsig, nachdem er diverse Abschlüsse nicht geschafft hat, dann doch von der preußischen Gewerbeförderung so ein bisschen ein Stipendium kriegt, dass der dann für die erste Eisenbahnlinie Berlin-Potsdam die Lokomotiven aus England warten darf und dass der dann im Norden Berlins vor dem Oranienburger Tor eine Fabrik aufbaut. Der hat die englischen Lokomotiven während der Wartung so gut studiert, dass er dann eigene Lokomotiven baut und wenige Jahre später gibt es ein Wettrennen zwischen einer Borsig-Lokomotive und einer von Stevenson, also einer englischen, und da gewinnt dann Borsig. Das dauert in Berlin immer sehr lange, aber dann geht es doch mit einem Sprung voran. Ähnliche Zufälle hat man immer wieder. Die Industrialisierung ist ein ganz großes Kapitel. Man kann sich es heute kaum vorstellen. Heute ist ja Berlin dafür berühmt, dass jeder eine Meinung darüber hat. Also die einen finden es einen tollen Ort, die anderen finden es ganz furchtbar. Und Berlin ist fürs Nachtleben berühmt. Berlin war aber bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs die größte deutsche Industriestadt. Da wurde richtig gearbeitet.
Das war eine Industriestadt mit allen Konsequenzen. Und eine Konsequenz war das unaufhaltsame Wachstum in Schüben. Ich habe da mal zwei Zahlen aufgeschrieben, weil sie unglaublich viel im Kopf haben, aber vielleicht nicht jede Zahl. 1877 leben 1 Million Menschen in Berlin, 1905 schon 2 Millionen in der Region. Das war ja mit unglaublichen Herausforderungen verbunden, zum Beispiel auch für Wasser und für Kanalisation.
Ja, es war unglaublich, diese Menschen zunächst einmal unterzubringen. Wir erinnern uns an 1870, 71, das ist die Zeit der Reichseinigung. Kommt auch vor und Bismarck hat seine Auftritte, der, als ob er Kennedy wäre, damals gesagt hat, ich bin ein halber Berliner von sich. Aber in dieser Zeit, in der das neue Kaiserreich gefeiert wird, wohnen tausende Familien unter S-Bahn-Bögen. Irgendwo kampieren sie im Freien, suchen sich nachts ein Quartier im Tiergarten, weil sie keine Wohnung finden. Da musste erst mal ungeheuer viel gebaut werden.
Dann es gab auch Arbeiterhäuser, ne? Wie diesen Ochsenkopf.
Ja, also das war für die Obdachlosen. Ja. Die wurden dort zur Arbeit eingewiesen, aber das war dann auch überfüllt. Und dann musste man schauen, dass viele Leute machen viel Müll. Zumindest organische Ausscheidung. Die müssen irgendwo hin. Die liefen damals in den Rinnstein, auf den Straßen, was den Verkehr behinderte. In der Leipziger Straße, damals wichtige Straße für den Handel, war der Rinnstein sehr breit, sodass die Wagen nicht richtig vorbeikamen, sodass es für die Fußgänger ein Problem war, sodass man relativ schnell bespritzt war, wenn man da in besserer Kleidung rausging. Und es stank pestilenzialisch.
Es war ja auch gefährlich.
Und es war gefährlich. Und über Jahre wurde eine Kanalisation projektiert. Und der Mann, der da ganz entscheidend ist, ist der Ingenieur James Hobrecht, der schon einen Bebauungsplan für Berlin erstellt hat. Und der projektiert eine Kanalisation mit 12 Radialsystemen. Eins davon können Sie sich heute noch nicht weit vom Ostbahnhof anschauen. Inzwischen ist es eine Art Kulturhaus, ist ganz interessant. Mhm. Und Rieselfeldern, wo das Abwasser hintransportiert wurde. Und es dauerte sehr viele Jahre, bis er die Stadtverordneten dazu bekam, dieses Projekt umzusetzen. Er brauchte noch die Unterstützung von Virchow und vieles mehr. Aber dann wurde es, darf man auch nicht vergessen, vorbildlich, dieser selbe Hobrecht hat auch Tokio und Moskau bei der Einrichtung und andere Städte der Kanalisation beraten.
Ja, weltweit gab es das sauberste Wasser in Berlin.
Weltweit das sauberste Wasser und was man sich heute auch kaum vorstellen kann, auch die Straßenreinigung, Stadtreinigung funktionierte so gut, dass dann im Kaiserreich um 1900 Reisende und Korrespondenten aus Paris sagten, hier ist es so sauber, das sieht man, das ist der preußische Geist, die sammeln sofort alles auf.
sammeln sofort alles auf. Wohnen und Mieten, das war nicht so einfach zu lösen im 19. Jahrhundert. Sie haben es eben schon angesprochen. Für die arme Bevölkerung ein unlösbares Problem. Zum Teil wohnten Familien mit 6 Personen in einem Zimmer.
Ja.
Und das Geld reichte nicht mal für das. Die Mütter mussten mitarbeiten und wurden deutlich schlechter bezahlt als die Väter, sodass es auch dafür dann kaum reichte.
Ja, das Problem ist, dass in diesem ungeheuren Wachstum Leute ungeheure Gewinne kassiert haben und es ein funktionierendes Mietrecht im Grunde nicht gab. Es wurden dort in kurzer Zeit Terrains, wie man damals sagte, erschlossen. Ich versuche die Finanzierung hier zu erklären, aber das ist zu abenteuerlich für einen Sonntagmittag. Das würde auch zu lange dauern. Es ist so, dass man am Ende nicht so richtig weiß, wie das alles gut gehen soll. Es ging auch nicht immer gut, es gab auch viele Pleiten dabei. Aber es wurden ungeheure Gewinne gemacht mit diesen Mietshäusern, die man in kurzer Zeit gebaut hat. Und die Preise waren dann doch, obwohl die Löhne stiegen in der Zeit des Kaiserreichs, so hoch, dass die meisten untervermieten mussten, dass sie die Eltern mit den Kindern in der Küche schliefen und die Stube haben sie noch an andere vermietet. Es wurde, muss man aber auch sagen, immer thematisiert in Berlin. Auch das ist ganz interessant. Diese Missstände sind nicht unter den Teppich gekehrt worden. Es entsteht eine anklagende und dokumentierende eigene Literatur über das Wohnungselend. Es wird Thema von eigenen Untersuchungsberichten. Es gibt eine Kommission, die sich darum kümmert, die Ortskrankenkassen, diese Fotos kennen Sie alle von elenden Behausungen, fotografieren das. Und es gibt den Versuch, es anders zu machen, Siedlungen im Grünen einzurichten und besser zu bauen. Das ist zum Teil auch gelungen. Auch hier wieder beides. Und man sollte, glaube ich, also das heißt nicht umsonst Biografie einer großen Stadt, weil ich eine Leidenschaft für die Großstadt habe, weil ich es ein Wunder finde, dass so etwas wie Großstadt überhaupt funktioniert, dass so viele Menschen dann am Ende doch, obwohl sie sich alle nicht so richtig leiden können und es ständig Grund gibt, sich zu ärgern, friedlich und produktiv aneinander vorbeikommen, miteinander auskommen. Aber zugleich gehört zur Großstadt immer auch der Wunsch, die Großstadt zu verlassen. Berlin ist immer auch ein Zentrum der Großstadtkritik und der Großstadtflucht. Der Wandervogel, einer der einflussreichsten Massenorganisationen des 20. Jahrhunderts in Deutschland, der wird halt am Rande Berlins in Steglitz gegründet, nicht zufällig. Also dieses Leben auf dem Land, in Landhauskolonien, ist etwas, wovon man in Berlin viel träumt. Und dann wird am Wannsee 1907 das Baden erlaubt.
Sehr zur Missbilligung derer, die da bisher ihre Privilegien genossen,
ja,
wie Max Zimmermann.
Auf der einen Seite ist das öffentliche Bad, was sofort genutzt wird. Leute aus allen Schichten baden da. Und auf der anderen Seite sitzen die Wohlhabendsten des Kaiserreichs. Bankiers oder auch Max Liebermann hat dort seine Villa und der Lärm von diesem Strand, wo dann Kapellen spielen, wo man sich amüsiert, weil auch Amüsement immer zu Berlin gehörte, der stört die Leute. Sie schreiben dann an die Obrigkeit, damals ist der Kreis Teltow für die Gegend zuständig und man muss, das spricht ja auch für die Verwaltung in dieser Zeit, sagen, der Protest blieb erfolglos. Das Wannseebad wurde weiter betrieben und es wurde da weiter
musiziert. Und erfreute sich riesiger Beliebtheit, ja. Sie beschreiben diese Wechselwirkungen, bestimmte Muster, die immer wieder kommen. Und trotzdem hat Berlin ja auch immer mehr Selbstgewissheit entwickelt für sich als Stadt. Die 20er Jahre, so sagen Sie, Berlin war die Zeit, in der Berlin zu sich selbst gekommen ist, seine Stärken entwickeln konnte. Was waren das für Stärken?
Zunächst ist Berlin in dieser Zeit eine Stadt, die kommunalpolitisch ungeheuer klug regiert wird. Das ist ja in der Gegenwart nicht so. In den 20er Jahren war es so. Da haben Sie ich will es an zwei Stadträten zeigen. Da haben Sie auf der einen Seite Martin Wagner, Stadtbaurat. Der baut gemeinsam mit Taut und anderen diese Siedlungen, die heute auf der UNESCO-Weltkulturerbeliste stehen und jetzt zum Teil Deutsche Wohnen gehören. Die sind damals aus den Mitteln der Hauszinssteuer errichtet worden und haben allgemein Bewunderung gefunden. Die Hufeisensiedlung hat jeder schon mal gesehen, wenigstens auf einer Fotografie. Und auf der anderen Seite gründet Berlin riesige kommunale Unternehmen, etwa die BVG. Und zuständig dafür ist Ernst Reuter, jemand, der von Lenin sehr geschätzt worden ist, als Genosse Friedland in Russland war und dann nach Deutschland geschickt wurde, relativ schnell mit den Kommunisten brach, sozialdemokratischer Stadtrat war, die BVG gründete, ins Exil ging und Sie wissen, er kam dann zurück und wurde zum Glück für Berlin Bürgermeister des Westteils.
Bürgermeister des Westteils. Wir machen jetzt mal einen Zeitsprung,
machen wir,
weil wir nicht so viel Zeit haben. Berlin nach dem Krieg. Dabei schreiben Sie eine Zeit der Paradoxien, weil jeder Aufbau die Teilung vertiefte. Was war das für ein Mechanismus?
Das ist ein ungeheuer dramatisches Geschehen und wir haben jetzt die Selbstzerstörung Berlins im Dritten Reich übersprungen und den Bombenkrieg. Das ist eine kaputte Stadt, es funktioniert aber noch unterirdisch von der Infrastruktur relativ viel. Und dann gibt es eine erste Phase des Aufbaus, wo alle voller Energie sich daran machen und relativ schnell versucht die Gruppe Ulbricht, also Walter Ulbricht aus dem Moskauer Exil zurückgekehrt, überall die einflussreichen Posten mit Kommunisten zu besetzen. Und dann gibt es plötzlich eine Planänderung aus Moskau oder eine Kursänderung und da wird gesagt, naja, die Kommunisten schneiden bei Wahlen so schlecht ab, ihr müsst mit den Sozialdemokraten zusammengehen. Berlin war damals eine mehrheitlich sozialdemokratische Stadt. Dann kommt es zu dieser erzwungenen Vereinigung von KPD und SPD. Und dann treiben die Kommunisten im Ostteil von der SED die Spaltung der Stadt voran und sprengen die Stadtregierung. Weswegen dann Ernst Reuter in West-Berlin Bürgermeister wird. In der ganzen Zeit, die ich jetzt nur politisch skizziert habe, läuft natürlich sowas wie der Wiederaufbau. Und über alles wird dann gestritten und man macht alles zum Symbol so einer Auseinandersetzung zwischen dem freiheitlichen Teil Berlins und dem SED-Teil, sage ich mal, Berlins. Also ob es darum geht, das Schloss zu sprengen oder nicht in der Mitte. Ob es um den Bau von Wohnungen geht. Das sind zwei gegensätzliche Modelle. Sie kennen das auf der einen Seite, die Stalinallee, so ein großer europäischer Boulevard, nochmal in festlicher Architektur. Der Gegenentwurf ist dann das Hansaviertel, aufgelockert, sehr durchgrünt. Und so kann man Punkt für Punkt, man kann die Theaterlandschaft durchgehen, die Kunst durchgehen, man kann Polizei und Schule sich anschauen. Es wird aufgebaut und indem man aufbaut, treibt die Stadt auseinander, wird die Trennung besiedelt. Aber bis 1961 ist Berlin noch eine Stadt mit reger Kommunikation zwischen beiden Hälften. Und was ich, bevor ich mich ans Buch gemacht habe, nicht wusste, es gab sogar bis 1961 noch sozialdemokratische Gruppen in Berlin-Ost, weil Berlin ja rechtlich damals einen besonderen Status hatte unter Besatzungsstatut.
Sie sprechen ja von der zerschnittenen Stadt dann im Verlauf der Jahre. Aber Sie suchen auch in dieser Zeit der Teilung nach Parallelen, nach Gemeinsamkeiten. Sie sprechen von Lebenskünstlern im Westen und Lebenskünstlern im Osten.
Ja, ich habe wirklich versucht, das nicht getrennt zu erzählen. Also zu sagen, hier haben wir irgendwie den Normalfall West, hier haben wir die Abweichung Ost oder umgekehrt. Sondern man muss ja immer sagen, die Mauer trennte die Stadt brutal und furchtbar. Aber der tägliche Anblick der Mauer war etwas, was Ost- und Westberliner verband. Das hatten sie beide. Man hörte im Grunde in Ost wie in Westberlin RIAS, SFB. Man hörte dieselbe Musik. Und es gibt dann so Parallelen, die ich versuche herauszustellen, um zu sagen, dass die Stadt doch immer aufeinander bezogen geblieben ist. Und es gab auch immer viele, die sich darum gekümmert haben, dass nicht alle Kontakte zwischen Ost und West zerreißen. Und da gibt es dann die 68er, die in Dahlem an der Freien Universität und auf dem Kudamm in der Stadt Randale machen, die mit der Kommune 1 der Presse das liefern, was sie will. So revolutionär frivole Skandalgeschichten. Und sie haben auf der anderen Seite dann aber auch eine Kommune in Berlin-Ost. Und in Berlin-Ost, auch das ist wenig bekannt, gibt es 1968 auch viele Proteste, weil viele Bürger nach dem Einmarsch der Sowjetarmee in der Tschechoslowakei zur Niederschlagung des Prager Frühlings zur Botschaft, damals nähe U-Bahnhof Senefelder Platz, hingegangen sind und da Blumen niedergelegt haben. Und so kann man jetzt schauen, manchmal mache ich das auch ironisch, es gibt ein Kapitel, das heißt die zwei Türme und es handelt vom Fernsehturm, den man auch auf dem Cover sieht.
Dass Ihr Bruder entworfen hat.
Dass mein Bruder dankenswerterweise entworfen hat. Also man sieht, das handelt vom Fernsehturm auf der einen Seite und auf der anderen Seite von dem Wahnsinnsprojekt des Steglitzer Kreisels, der ganz im Süden hochgezogen wurde, wo es auch in die Höhe ging und der ein ungeheures Pleiteprojekt gewesen ist, mit viel Korruption verbunden.
Sie beschreiben Jahrhunderte und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, irgendwann, okay, jetzt ist er geboren und diese Zeit hat er als Jugendlicher erlebt und Sie beschäftigen sich bis heute mit Berlin. Ist das was anderes, über die eigene Lebenszeit zu schreiben und zu recherchieren, also als über die Zeit, die Jahrhunderte vergangen ist?
Es ist leichter und schwerer zugleich. Leichter, weil ich das Gefühl habe, ich muss die Sprache nicht lernen. Also wenn ich so ältere Urkunden aus der Stadtgeschichte mir anschaue, muss ich mich in die Sprache erst mal einarbeiten. Und dann heißen die Begriffe auch was anderes. Was ein Stadtbürger ist, ist um 1700 was anderes als um 1800 oder um 1900. Ich glaube so, ich bin wie jeder richtige Berliner nicht in Berlin geboren, sondern komme aus Leipzig. Aber so was in den 70er Jahren gesprochen wird, bilde ich mir ein, verstehe ich ungefähr. Insofern ist es sehr viel leichter. Auf der anderen Seite ist es komplizierter, weil die eigene Erinnerung einem ja immer Streiche spielt. Und man muss dann auch schauen, dass die Proportionen stimmen. Also dass man nicht das, was man selbst erlebt hat, für das Ausschlaggebende und Entscheidende hält. Und ich habe mich immer bemüht, viele Berliner und Berlinerinnen zu Wort kommen zu lassen. Und die auch erzählen zu lassen.
Geschichten erzählen zu lassen, ja.
Es kommen Tagebücher, Briefe, Zeitungsartikel, auch Romane vor, damit nicht meine Erfahrung, meine Einsicht allein dasteht. Ich habe keine Lust, die Menschheit zu belehren, sondern ich breite da sozusagen Material aus. Mir war etwa ganz wichtig, dass die drei großartigen Berlin-Filme von Billy Wilder vorkommen. Menschen am Sonntag aus vom Ende der Weimarer Republik, was mit dem großartigen Schlusssatz, das ist ein Stummfilm, endet. 4 Millionen warten auf den nächsten Sonntag.
Und diese Millionen, so enden sie im Grunde genommen, ja. Lassen Gutes für Berlin hoffen. Haben Sie unterm Strich ein optimistisches Buch geschrieben?
Ja, ich habe Mühe gegeben, ein optimistisches Buch zu schreiben. Ich glaube, es ist ein bisschen gegen den Zeittrend. Nur wenn man sich die Geschichte Berlins anguckt, muss man sagen, so viel heute schiefläuft in Berlin, so viel einem auf die Nerven gehen kann, wer heute in Berlin lebt, lebt so unvergleichlich viel besser als alle Vorfahren in der Stadtgeschichte, dass man eigentlich zur Schwermut und zur Dauerwut keinen Grund hat. Und dann finde ich es nach wie vor großartig, wie Berlin, jeder Zweite, der heute dort lebt, ist nach 1989 zugezogen. Mit Schwierigkeiten, aber doch als Integrationsmaschine funktioniert und die verschiedensten Milieus, und Sie wissen, es ist schon zwischen Schwaben und Brandenburgern schwierig. Die verschiedensten Milieus nebeneinander existieren lässt. Und es gibt genug Bücher, die einem heute erklären, warum wir kurz vor der Katastrophe stehen. Sie haben ihre Berechtigung.
Buch nicht. Das ich tut will dieses das nicht. Buch nicht. Berlin, Biografie einer großen Stadt, erschien bei Rowohlt. Unsere Zeit ist leider rum. Ein spannendes und sehr gut lesbares Buch. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, hätten Sie auch 2000 Seiten schreiben können. Die kommen vielleicht noch. Vielen Dank, Jens Biski.
Ich danke Ihnen sehr.